Liebe Gemeinde, ich lese den Text, über den ich sprechen möchte, aus Lukas 22, Abvers 47. Noch während er redete, siehe, da kam eine Schar Männer, und der Judas hieß, einer der zwölf, ging ihnen voran. Er näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sagte zu ihm, Judas, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Als seine Begleiter merkten, was bevorstand, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus, lasst es, nicht weiter. Und er berührte das Ohr und heilte den Mann. Zu den Hohepriestern aber, den Hauptleuten der Tempelwache und den Ältesten, die vor ihm standen, sagte Jesus, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen? Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber das ist eure Stunde, die Macht der Finsternis. Er hat sich zum Beten zurückgezogen. Hier zwischen den Ölbäumen, wo er die letzten Wochen immer wieder die Abende mit seinen Freunden genossen hat. Zuflucht an einem vertrauten Ort in der aufwühlenden Nacht voller Angst. Es hat sich zugespitzt. Mit seinen Freunden hatte er das Passamahl gehalten, ein Festmahl der Befreiung. Aber die Ereignisse warfen einen Schatten auf dieses festliche Mahl. Jesus weiß, dass er sterben wird. Darauf läuft es hinaus. Also hat er sich nach dem Essen an den vertrauten Ort zwischen den Ölbäumen zurückgezogen. Seine Freunde sollten in seiner Nähe bleiben. Er will jetzt nicht allein sein. Nur ein paar Meter von ihnen entfernt kniet er nieder, um zu beten, um Gott seine Verzweiflung vor die Füße zu werfen, aber auch um seine Bereitschaft zu bekunden, wenn es Gottes Weg für ihn ist, ist er bereit zu sterben. Als er nach dem Beten zu seinen Freunden zurückkommt, da trifft er sie schlafend an. Wie könnt ihr schlafen? Er ist erschüttert. Noch als er das sagt, stößt Judas zu ihnen. Er geht auf Jesus zu, wenigstens einer, der auch in dieser Nacht wach ist. Etwas stimmt nicht. Judas ist in Begleitung. Eine Menge Männer folgt ihm und sie gehören nicht zu dieser Festgemeinschaft, überhaupt nicht. Judas geht auf Jesus zu. Er will ihm einen Kuss geben. Ein Zeichen der Freundschaft. Du bist mir wertvoll. Du liegst mir am Herzen. Das ist doch das, was Jesus jetzt in diesem Moment so nötig hat. Ein Freundschaftszeichen, ein Zeichen, dass Judas an seiner Seite steht, dass er sich auf ihn verlassen kann. Aber es stimmt etwas nicht. Etwas ist falsch. Die Leute, mit denen Judas zu ihm kommt, die gehören nicht zu ihnen. Im Gegenteil. Und Judas führt diese Leute an. Der Kuss ist falsch. Das ist kein Zeichen der Freundschaft, im Gegenteil. Judas lässt Jesus im Stich. Jesus sagt, mit einem Kuss lieferst du den Menschensohn aus? Auf einmal sind die Freunde hellwach. Sie erfassen die Lage sofort. Das ist Verrat. Judas ist mit diesen Leuten in ihren Garten gekommen. Sie wollen Jesus gefangen nehmen. Was ist nur in Judas gefahren? Drohend treten sie der Gruppe gegenüber. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Sie treten an Jesu Seite und tun das Naheliegende. Der drohenden Gewalt setzen sie ihre Drohgebärden entgegen. Und noch ohne die Antwort Jesu abzuwarten, schlägt einer der Gefährten, dem Diener des Hohepriesters, das rechte Ohr ab. Das liegt doch nahe. Viel zu nahe liegt das manchmal. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Das ist ein Naturgesetz. Huscht da ein Lächeln über Judas Gesetz? Gesicht, über sein Gesicht. Freut ihn diese Entwicklung etwa? War es vielleicht sogar das, was er provozieren wollte, dass Jesus endlich auch zum Schwert greift, um Gottes Herrschaft aufzurichten? Gewalt liegt manchmal so nahe, ob mit dem Schwert im Kampf oder mit verbalen Attacken und verletzenden Gesten. Gewalt erzeugt Gewalt. Aggression folgt auf Aggression. Das ist ein Naturgesetz. Gewalt schaukelt sich hoch, eine Gewaltspirale. War es nicht gerade das, was sie an Jesus so bewundert haben? Er hat von der Liebe selbst zu Feinden gesprochen. Wenn er davon redete, dann hingen sie an seinen Lippen. Wegen solcher Worte sind sie ihm durch das ganze Land gefolgt. Aber wie soll man sich das denn vorstellen? Hier im Garten, sie sind mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und ausgerechnet Judas führt sie an. Die Wut kocht hoch. Mit schönen Worten werden sie Jesus nicht schützen können. Natürlich greifen sie zum Schwert. Die wütenden Männer stehen einander gegenüber. Hasserfüllt schauen sie sich an. Es kocht in ihnen. Jesus sieht den Mann, der am Kopf blutet. Er ist Diener des Hohepriesters. Es ist seine Aufgabe, dahin zu gehen, wo sein Herr ihn haben will. Ob er überhaupt mit wollte, spielt das jetzt eine Rolle? Er ist verletzt. Auf diesem Ohr wird er nicht mehr gut hören können. Und jetzt tut es einfach schrecklich weh. Er schreit vor Schmerz. Der Schock sitzt tief. Der Schmerz des Mannes rührt Jesus an. Er tritt auf ihn zu und heilt sein Ohr. Lasst es, nicht weiter, ruft er seinen Freunden zu. Gewalt kommt mächtig und stark daher, mit Körperkraft, mit Rüstung, mit Waffen. Es ist keine Frage, wer diese Auseinandersetzung gewinnen wird. Jesus geht der Gewalt aus dem Weg. Ist das ein Zeichen von Schwäche, dass er aufgegeben hat? Fürchtet er, unterlegen zu sein? Wer den Kampf nicht gewinnt, wer nicht das letzte Wort behält, wer leise Töne anschlägt, ist er schwach? Jesus zeigt, dass es nicht so ist. Seine Gegner ziehen in der Nacht hochgerüstet gegen ihn aus. Sie hatten nicht den Mut, ihm öffentlich und unbewaffnet entgegenzutreten. Die Gelegenheit dazu hätten sie oft genug gehabt. Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus Christus hat Feindesliebe gepredigt und er hat sie gelebt. In dieser Stunde der Gewalt hat er an der Liebe festgehalten. Er hat vertraut, die Stunde der Liebe wird kommen, denn die Liebe hat Gott auf ihrer Seite. Christus ist der Gewalt mit Liebe entgegengetreten. Dabei konnte es eigentlich nur ein schlimmes Ende mit ihm nehmen. Es war so absehbar, dass der Gefangennahme auch noch die Hinrichtung folgen würde. Das hatten Jesu Gegner schon früher unmissverständlich klar gemacht. Jesus vertraut darauf, die Liebe hat Gott auf ihrer Seite. Und auch wenn es mit dem Tod für ihn enden würde, konnte er nicht glauben, dass der Tod das Ende sein würde. Der Stunde der Gewalt wird die Stunde der Liebe folgen. Wenn ich mir anschaue, wie Jesus hier handelt, dann kommt mir die Jahreslosung in den Sinn. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich hinsieht, der hinguckt. Jesus sieht nicht die Schwerter und Knüppel. Er nimmt die drohende Gefahr natürlich wahr, aber er lässt sich davon nicht den Blick trüben. Jesus Christus sieht den verletzten Menschen, dessen Ohr abgeschlagen wurde. Er sieht seinen Schmerz, er sieht seinen Schrecken. Er hätte in dem Diener des Hohepriesters auch einfach einen Feind sehen können, aber er sieht den Menschen. Der Gott, der mich sieht, der Gott, der uns sieht, bekommt in Jesus Christus ein Gesicht. Solche Liebe ist ganz schön beeindruckend. Das fasziniert mich, wie ein Mensch so sein kann. Kann sie uns anstecken? Können wir uns daran ein Vorbild nehmen? Lässt sich Feindesliebe tatsächlich leben? Oder kann man nur von ihr reden und sie bewundern? Jetzt ist Feind ja ein ganz schön großes Wort. Ich weiß nicht, haben wir Feinde? Würden wir das sagen? Haben wir Feinde? Kommt uns da jemand in den Sinn? Vielleicht nicht. Aber wie ist es denn, wenn Fronten verhärtet sind? Wenn man sich nur noch angiftet? Wenn Menschen sich gegenseitig das Leben schwer machen? Solche Situationen kennt vielleicht jeder. Wir sind nicht Feinde, aber wir sind auch nicht gut miteinander. Können wir uns da bei Jesus etwas abgucken? Was meint ihr? Oder ist das zu viel verlangt? Ich merke, dass mir direkt eine ganze Reihe von Fragen kommen. Feindesliebe fällt nicht leicht. Sie macht es sich nicht leicht. Kann man unter Verweis auf das Vorbild Jesu der Ukraine Waffenlieferungen verwehren? Eine oft gestellte Frage. Das würde den Krieg verkürzen und die Zahl der Opfer begrenzen, ganz sicher. Aber zu welchem Preis? Ich merke, dass das Vorbild Jesu die Antwort auf so eine schwierige Frage nicht einfacher macht. Wie man sich entscheidet, man bleibt irgendwie in diese Schuld des Krieges verstrickt. Mir hat meine christliche Erziehung nicht immer nur gut getan. Ich habe schon als Kind gelernt, die andere Wange hinzuhalten, und ich halte das für zu früh. Das hat mich zu einem beliebten Opfer gemacht in der Schulzeit. Und das hinterlässt Spuren in Kinderherzen. Ich habe mich bewusst entschieden, es meinen Kindern anders beizubringen. Und wenn Menschen demütigende Gewalt erfahren, dann ist es doch in der Regel zu viel verlangt, von ihnen Feindesliebe zu erwarten. Vergib dem, der dir das angetan hat. Es würde der verletzten Seele nur noch mehr Schaden zufügen. Selbstliebe und die Selbstachtung haben manchmal Vorrang. Die Beispiele zeigen, Feindesliebe ist nicht einfach. Sie gibt keine einfachen Antworten. Immer auf Gewalt verzichten, immer den unteren Weg gehen, immer die andere Wange hinhalten. So einfach ist es nicht. Aber auch Jesus hat es sich ja gar nicht so einfach gemacht. Als er in Gefangenschaft war, da wurde er geschlagen. Und er hat nicht die andere Wange hingehalten, sondern er hat trotzig gefragt, warum schlägst du mich? Sein Gegner sollte erkennen, das ist Unrecht, was du da tust. Und auch in dieser trotzigen Frage liegt Liebe. Jesus schlägt nicht zurück, aber er gibt auch nicht klein bei. Er tritt dem Schläger mit Respekt gegenüber. Warum schlägst du mich? Steh gerade für das, was du getan hast. Christus gibt ein Vorbild. Er sieht in dem, der ihm feindlich entgegentritt, einen Menschen. Und genau das möchte ich gerne von ihm lernen. Das ist auch überhaupt nicht leicht. Und das macht auch viele Fragen nicht einfacher. Aber könnte es in manchen Situationen einen Ausweg aus der Gewalt zeigen? Würde das helfen, abzurüsten, wenn die Fronten verhärtet sind? Gewalt erzeugt Gegengewalt, ist eben kein Naturgesetz. Auf eine Aggression kann auch Zuwendung folgen. Lernen wir doch von Jesus darauf zu vertrauen. Die Liebe hat Gott auf ihrer Seite. Der Stunde der Gewalt wird die Stunde der Liebe folgen. Dann wird sich zeigen, dass die Sanftmütigen selig sind. Verletzung, Provokation und Demütigung haben nicht das letzte Wort. Jesus Christus geht einen anderen Weg. Amen.